irgendwann bin ich mal von Berlin nach Stuttgart gefahren und habe gemerkt, dass auf deutschen Autobahnen irgendwie 80% aller LKWs entweder weiß oder blau sind oder dann Spedition Müller und eine Faxnummer draufsteht. Habe gesagt, Mensch, es wäre eigentlich total cool, wenn wir unsere eigenen Trucks hätten. Und dann haben wir das gemacht und haben so einen Truck gebrandet, einfach auf die Seite fett dein Handy draufgeschrieben, hinten draufgeschrieben, gestern bestellt, heute für dich unterwegs. Die Leute haben alle gedacht, so boah, krass, ey, so ein 40-Tonner, der da unterwegs ist, voller Handys, muss ja eine riesen Firma sein, wenn die irgendwie ihre Handys mit so großen Trucks verschicken und eigene Logistik haben und haben dann irgendwie 3-4 Trucks da gemacht, haben das dann auch im Social Media erweitert, dann gesagt, okay, neuer iPhone-Launch, keiner hat iPhones, weil am Anfang ist das immer super schwierig, die Liefersituation. Dann haben wir so einen 40-Tonner aus einer Lagerhalle rausfahren lassen, haben ein Video gemacht, haben gesagt, wir verschicken die ersten iPhones und alle haben irgendwie im Social Media gedacht, so boah, krass, müssen die viele iPhones haben. Letzten Endes haben diese LKWs Kartoffeln für einen Lebensmitteldiscounter transportiert und da waren natürlich keine Handys drin. Welcome to the jungle. Heute bei mir zu Gast Robert Ermich. Das erste Mal so richtig in der Businesswelt erschienen als Founder von Dein Handy. Da gehen wir nachher auch rein. Heute natürlich nach einem tollen Exit in 2019 mehr Angel-Investor und Investor, und wir freuen uns heute auf ein sehr spannendes Gespräch. Herzlich willkommen, Robert.
Danke, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Robert, erzähl mal ein bisschen, wer bist du?
Ja, ich bin Robert, einer aus dieser ganzen WU-Sekte, sage ich jetzt mal, und nenne mich immer gerne Sicherheitsgründer, weil 2008, 2009 irgendwie in der Rocket-Anfangszeit so ein bisschen das Gründen gelernt und dann ein bisschen später in das erste Unternehmen so reingegangen, wo halt alles gesettelt war und wo ich kein zu großes persönliches Risiko hatte und dadurch irgendwie die ersten Steps lernen durfte. Und ansonsten sportbegeistert, viel Fußball, viel Beachvolleyball und Marketing begeistert.
Sehr gut. Fußballverein, Lieblingsverein?
Lieblingsverein, zum Teil Union, zum Teil der VfB. Okay. VfB aus Heimatgründen, Union, weil wir selber auch ein bisschen involviert waren, Union auch mal gesponsert haben für ein Jahr und uns ein bisschen involviert haben. Und ja, von daher auch die lokale Verbundenheit, so den Underdogs ein bisschen zu supporten.
Sehr gut. Erzähl mal über die Geschichte von Dein Handy. Ja? Wie, also du hast ja schon gesagt, Sicherheitsinvestor ist ja ein schöner Ausdruck, aber wie kam es zu Dein Handy? Wie war da die Journey? Wie war der Exit? Ja, ich glaube, das ist für alle, die zuhören, auch extrem spannend. Ja?
Also ich hatte vor Dein Handy, war ich auch in einem Telco-Bereich unterwegs, bei der Preis24. Und die Preis24 hatte damals schon Investoren wie Sixt und ProSieben. Und dort konnte ich mir das quasi alles anschauen, wie das ganze Business funktioniert. Weil es war klar, wir haben Reichweite über eine ProSieben und haben immer wieder Marketing und immer wieder Traffic auf der Seite. Das heißt, da ging es eigentlich darum, die Execution voranzutreiben und das Ding nicht vor die Wand zu fahren. Aber das war quasi fast unmöglich, dadurch, dass das gesamte Setup halt perfekt war. Und irgendwann haben wir dann gesehen, okay, da gibt es einfach noch mehr Potenziale in dem Markt. Zu dem Zeitpunkt so 2014, der Mobilfunkmarkt extrem in Bewegung, super viel, was irgendwie Neues kam. Die Telefone haben noch richtig tolle Quantensprünge in puncto Technologie gemacht. Und auch Daten, damals waren 500 Megabyte noch viel. Heute kommt man damit nicht über den Tag. Und genau, und dann war so für mich der Punkt, wo ich wieder nach Berlin wollte, weil Berlin einfach so für mich so eine zweite Heimat ist.
Von wo kamst du da?
München? Das war erstmal Düsseldorf, wo die Preis24 eben saß, aber ursprünglich eben aus der Nähe von Stuttgart. Wollte aber zurück nach Berlin, weil ich 2008, 2009 in Berlin in dieser ganzen Rocket-Bubble eben schon mal sehr viel Gefallen an dieser Gründerszene gefunden hatte. Und hatte dann einige Partner, auch von der damaligen Zeit noch, die gesagt haben, sie würden mich unterstützen. Und dann habe ich gesagt, okay, cool, dann let's do it. Und dann haben wir das Gleiche wie die Preis24 nochmal in grün gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und haben mit einem guten Brand-Konzept hier in Berlin dann direkt angefangen. Und haben Dein Handy gegründet und das war sehr, sehr spaßig, weil das ging aus dem eigenen Wohnzimmer raus, los mit einem Kickertisch und irgendwie zwei zusammengezimmerten Schrankwänden von Obi als Konferenztisch, bis wir dann so 5-6 Leute waren und haben dann richtig losgelegt, waren innerhalb von einem Monat live, haben die ersten Telefone verkauft. Und Stück für Stück dann ein sehr, sehr schönes Unternehmen aufgebaut, bis wir dann irgendwie am Ende roundabout 80 Mitarbeiter waren. in 2019 und ein sehr, sehr schönes Büro auch hatten und einfach ein richtig, richtig cooles Team. Also das war so wirklich das, wo ich am meisten stolz drauf bin eigentlich, dass wir in jeder Company, die ich bisher irgendwo begleiten durfte, einfach immer ein richtig cooles Team hatten.
Wir kommen nachher noch drauf, wie du das aussuchst, ne, und wie man da ein Händchen für entwickelt. War immer klar, dass ihr das dann auch verkaufen wollt? Oder war es dir immer, war das immer so ein Ziel? Oder klar, ne? Du kommst aus der Bubble, wie du sagst, ne?
Also gar nicht mal unbedingt, weil ich habe eigentlich sehr viel Vision gehabt und sehr viel Potenzial in dem ganzen Thema gesehen. Wir haben dann also einen Teil, die beiden Jungs, die mich unterstützt hatten bei der Gründung, die haben das Sourcing und Fulfillment für uns auch gemacht. Und die hatten ihre Company und damit auch ihre Anteile in meiner Company schon an Schweizer Konglomerat veräußert. Und dadurch war ich dann in diesem Konglomerat so das einzige Unternehmen, was nicht 100% in dem Konglomerat mit drin war. Und dann hatte sich die Marktbegebenheit so ergeben, dass die auch unseren größten Mitbewerber damals übernommen haben in Köln. Und da war dann auch so ein bisschen absehbar, okay, wir werden das Ganze in irgendeiner Art und Weise mergen. Und das wäre dann für mich auch einfach nicht mehr so der richtige Zeitpunkt gewesen, alleine Entscheidungen zu treffen, weil ich halt meistens so aus Marketing-Craziness morgens ins Büro kam und gesagt habe, so, ey, ich habe voll die Mega-Idee, lass das heute mal umsetzen. Und alle sich schon wieder dachten, oh boy. Das war dann einfach auch ein guter Zeitpunkt. Und dass die eben dann auch gesagt haben, das hat dann gepasst, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen eigentlich 100% reinziehen und wir wollen das Ganze irgendwie verbinden. Und dann habe ich gesagt, okay, das geht jetzt zu sehr in Richtung Tanker. Und ich bin aber eher so der Schnellboot-Typ, der halt sagt, so mein Sweet Spot ist zwischen, ich sag mal, 5 und 50 Mitarbeitern. Und alles darüber hinaus ist dann, das wird dann zu langsam, das wird dann zu schleppend. Das war ein guter Zeitpunkt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann hat man sich geeinigt. Und ich war dann quasi ab dem 01.01.2020 ein freier Mann, in Anführungszeichen. Aber wir hatten parallel zu dem Ganzen 2018 eben schon die Marketingagentur gegründet, die OnTruck, wo ich jetzt bin, wo wir Außenwerbung machen auf LKWs, weil das einfach immer so ein bisschen so diese Kreativität, diese Sachen umsetzen, diese dummen Ideen, die ich morgens hatte, konnte ich dann quasi nutzen, um jeden Tag mit einer anderen Company zusammenzuarbeiten. Und dann haben wir uns da irgendwie so ein bisschen reingestürzt und ein neues Büro geholt und quasi einfach direkt am nächsten Tag quasi dort angefangen.
Weiter gemacht. Nochmal zurück zu dem, zu diesen Wochen und Monaten dieses, ich nenne es jetzt Verkaufs, ne? Du hast es jetzt schöner ausgedrückt, als ich das hier kann. Wie war das? Also DD, ne? War Druck? Wie bist du rangegangen? Ne? Ich meine, komme ja selber aus dem M&A-Business und das ist ja für... ich glaube auch normal, dass das ziemlich herausfordernd sein darf und kann. Wie hast du den Prozess wahrgenommen?
Ich glaube, das war bei uns gar nicht so ein normaler Prozess, so ein normaler Verkaufsprozess, weil dadurch, dass eben schon sehr, sehr viele Anteile bei der anderen Seite lagen, war es eher so eine Art und Weise, okay, wir müssen jetzt den Rest noch zu uns reinziehen und wie sehr wollen wir das machen und wie können wir uns da einigen. Und da war dann, weil wir waren ein offenes Buch für die. Die hatten eh schon Zugriff auf alle Zahlen und haben das alles schon gesehen. Das war eher dann so ein bisschen die Verhandlung, okay, wie viel ist denn jetzt irgendwie das ganze Thema wert in der Art und Weise? Was ist meine Führungsrolle in dem ganzen Thema? Und wie bekommen wir das halt eigentlich vernünftig gelöst? Sodass es im Vergleich zu anderen Exits jetzt oder klassischen Exits eigentlich gar nicht so unbedingt einen riesen Prozess gab, sondern halt eher die Frage war, okay, wie kriegen wir das jetzt vernünftig? Also wollen wir diesen Weg gemeinsam gehen, dass wir uns dann, also dass ich auch halt mich um andere Themen kümmere und das Ganze irgendwie vernünftig halt mit übertrage und wie kriegen wir das hin? Ja, und dann ging das eigentlich relativ schnell. Also wir hatten dann irgendwie so 3-4 Monate und dann war ich letztlich frei von allem und hatte keinen Golden Parachute, der mich dann noch irgendwie nochmal Ewigkeiten gebunden hätte. Nicht Golden Parachute, sondern goldene Handschellen, die mich ewig gebunden hätten, sondern das ging eben sehr clean und sehr schnell und eigentlich auch sehr angenehm dann.
Was, weil du vorhin auch Sweet Spot, ne, 5 bis 50 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, war für dich von vornherein klar, dass du nicht den Merge praktisch und diese Zusammenführung dann also auf das Dach drauf gehst, ne? Oder gab es die Möglichkeit und hast dich aber nicht dafür...
Nee, das war für mich eigentlich nie eine Option, weil für mich ist wirklich so diese Geschwindigkeit und diese Family zu haben, weil für mich das Unternehmen schon in allen Companies, die ich begleitet habe, eigentlich immer so ein bisschen auch Family war. Und deswegen war es für mich nie eine Option, so wirklich richtig groß, 200, 300, 400 Leute mich damit rumzuschlagen, weil ich immer noch eine Company hatte, wo ich eigentlich jeden Mitarbeiter kannte und auch so ein bisschen Background zu den Mitarbeitern kannte und dadurch auch die Geschwindigkeit und die Teamdynamik bei uns einfach immer super war. Deswegen, ja, war keine Frage für mich.
Und es ist ja auch spannend, finde ich, ne? Wie und wann hast du es deinen Mitarbeitern kommuniziert und wie ist ausgegangen für ne, diese Familie, wie du es beschreibst? Ne? Bis im Nachhinein, jetzt in der Retroperspektive, ist ja meistens leider nicht so, ne, dass es dann genau so eintritt, wie man sich's erhofft. Aber kannst du das ein bisschen beschreiben?
Boah, das war sehr emotional. Ja. Also die Kommunikation gegenüber dem Team, wir haben das in einem All-Hands gemacht und das war sehr, sehr emotional. Also da sind auch die ein oder anderen Tränen geflossen im Team, weil wir eben sehr, sehr stark von innen heraus auch gewachsen sind. Also sehr viele Leute, die als Praktikant bei uns angefangen haben und dann bis in Richtung Head of Marketing oder Department Heads insgesamt halt hochgewachsen sind. Und das war schon sehr emotional. Also es sind dann auch einige, die im Folgejahr dann auch irgendwo gegangen sind. Klar, dadurch, dass man das Ganze dann zusammengelegt hat, gab es dann Redundanzen. Und dadurch, dass wir nicht im Lead waren, weil ich ja dann auch gegangen bin, wurde natürlich auch viel wegrationalisiert. Aber man ist sich trotzdem treu geblieben und ich sage immer, ich habe meine Dein Handy Expendables. So der ein oder andere, der mir jetzt einfach beiseite steht und mich unterstützt bei anderen Startups, wenn ich sage, okay, ich brauche jemanden für bestimmte Themen, sei es jetzt Grafik, SEO, SEA oder andere Themen. Da weiß ich, okay, ich weiß genau, wen ich ansprechen kann und die dann mich quasi auch dort supporten können in weiteren Startups. Und so ist diese Family an sich schon irgendwo noch ein bisschen zusammengeblieben und man ist immer noch in Kontakt auch mit den Leuten, die lange noch da geblieben sind. Dadurch, dass wir unser Büro auch schräg gegenüber hatten, sind die immer mal zum Lunchen und zum FIFA-Spielen dann vorbeigekommen in unserem neuen Büro. Und so hatte man eigentlich immer noch relativ guten Kontakt.
Das ist gut. Muss nicht beantworten, mich würde es nur interessieren, weil ich jetzt nicht so einen Einblick in die Telekommunikationsbranche an sich habe. Wie waren die Multiples damals?
Sehr schwierig zu sagen, weil wir in einer Branche waren, die nicht Startup-like ist, sondern einfach eine Unternehmensbranche haben. Das heißt, man konnte es gar nicht auf Multiples von Umsatz oder EBIT setzen. Zu dem Zeitpunkt waren wir haben die Company aufgebaut als auf einer schwarzen Null immer gefahren. Also jeden Euro, den wir verdient haben, habe ich sofort wieder in Reach reingesteckt, weil eigentlich die Vision noch ein bisschen größer war. Deswegen kann man es nicht mit Multiples eigentlich beziffern. Also es gab jetzt keine Bewertung, wo man sich zusammengesetzt hat und gesagt hat, okay, das ist das, was jetzt hier steht und dann um Multiples verhandelt hat, sondern das ist einfach so, okay, wir schauen uns, okay, was ist das jetzt aus unserer Seite wert, was ist das aus deiner Seite wert und was ist jetzt so das, worauf wir uns einigen können. In diese Richtung ging es dann, ja.
Okay, ja, spannend. Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben? Also bist du der Tischkicker, CEO oder?
Ich bin in der Tat eher so der Buddy-Buddy-CEO, der eine offene Tür hat und auch weiß, was die Leute am Wochenende machen. Und ich stelle auch die Leute irgendwie so ein bisschen danach ein, dass ich sage, ich möchte mit jemandem zusammenarbeiten, mit dem ich auch Bock habe, abends ein Bierchen trinken zu gehen. Weil ich weiß, wenn ich in einem Thema drin bin, dann werde ich sehr, sehr viel Zeit mit diesen Leuten verbringen. Und deswegen ist bei mir oft der Personal Fit sogar ein Ticken wichtiger als der Skill Fit, weil ich sage, gerade im Startup, wo halt sich Themen super schnell wenden von Tag zu Tag und wo sich auch Marketingwelten sehr, sehr schnell weiterentwickeln, ist das meiste Learning on the job. Das heißt, für die Anfangszeit brauche ich halt Leute, die Allrounder sind und mit denen ich sehr gut kann, mit denen ich auf einer Wellenlänge bin und dann gemeinsam Sachen entwickeln kann. Da ist mir das total egal. Später, wenn die Company ein bisschen größer ist und ich dann irgendwo Experten brauche, dann ist natürlich klar, okay, ich brauche jetzt Leute, die das Skillset entsprechend auch mitbringen. Da ist das dann ein bisschen wichtiger. Aber am Anfang ist eben auch, wie gesagt, mein Führungsstil. Ich möchte, dass die Leute sich in der Company wohlfühlen. Ich bin jemand, der gerne hat, dass die Leute auch vor Ort sind, weil ich glaube, dass sehr, sehr viel Kommunikation im Office stattfindet.
sehr, sehr viel cross-funktionale Kommunikation, egal ob es jetzt IT ist oder Marketing oder Grafik. Ich fand das immer sehr, sehr gut, dass wir eben, also wir hatten einen Spieleraum bei uns, wo eben eine Tischtennisplatte, ein Tischkicker und ein Darts und eine FIFA stand. Und das war eben sehr, sehr wichtig, weil dadurch haben eben auch mal ein IT-Team gegen das Grafikteam gespielt und dann ist trotzdem irgendwie die Konversation damit danach so, hey, an was arbeitet ihr gerade? Und diese Themen, diese Kommunikation zu fördern, ich glaube, dafür ist es sehr, sehr wichtig und ich habe immer versucht, das Office als Zuhause auch für die ganze Company zu bauen.
Also, spricht mir aus der Seele, ne? Wir haben das Thema häufig, wie steht man ja zu dem Thema jetzt hybrides Arbeiten, Homeoffice, Workation? Ich höre aber auch raus, ne, dass du dann eine ähnliche Philosophie fährst, dass du sagst, diese Energie und auch diesen Purpose und auch dieses gemeinsame Erfolge oder auch mal einen Misserfolg lässt sich sicherlich besser in einer guten Gemeinschaft einmal zelebrieren oder auch auffangen. Ja.
Und ich weiß, ich habe einen anderen Impact, wenn ich einen All-Hands vor allen Leuten mache und habe eine physische Präsenz, dann habe ich einen anderen Impact auf die Leute, als wenn ich einen All-Hands per Videoschalte mache. Und dann kann ich die Leute zwar auch irgendwie anzünden, aber ich kriege sie irgendwie besser angezündet, wenn ich in Persona vor den Leuten stehe.
Ja, man spürt es halt besser.
Genau,
ne?
Man spürt es besser.
Ja. Das ist so. Gab es auch so Niederschläge, wo du heute sagst, boah, ja, also man zieht ja meistens gerade so erfolgreiche Menschen wie du, ziehen ja gerade aus wahrscheinlich ja aus so einem Nackenschlag relativ viel raus. Gab es da was du so teilen kannst und wo auch wir, die zuhören, was mitnehmen können?
Ja, ich glaube, wir haben uns ab und an so ein bisschen überschätzt. Überschätzt in der Art und Weise, wie gut unsere Skills sind und was wir alles leisten können. Also wir hatten dann für einen Partner von uns, haben wir gesagt, wir helfen denen, was zu entwickeln von der Plattform und unsere Plattform quasi zu kopieren und es denen zur Verfügung zu stellen, weil wir gesagt haben so, hey, nee, wir sind super schnell im E-Commerce, wir sind super schnell in der Programmierung und wir können das alles und wir können euch das besser machen. Das war im Nachhinein, hat mich das fast das gesamte IT-Team gekostet, weil am Ende halt die Kommunikation und zwei Philosophien einfach aufeinander geprallt sind. Und das war sehr, sehr schwierig. Also das war was ich im Nachhinein sagen würde, okay, das würde ich nicht nochmal machen, sondern einfach den Fokus auf dem Core-Produkt lassen und nicht zu schnell irgendwie abschweifen und nach außen schauen, sondern eher gucken, okay, wie können wir die Performance auf dem Core-Produkt maximieren? Ich glaube, das war ein wichtiges Learning, eben nicht zu schnell nach außen zu gehen.
Wie hast du die Situation damals gehandelt? Also hat sich auch dann, ich meine, gerade jetzt, ne, du sagst, du bist so ein People-CEO und dann geht es natürlich auch um Emotionen und Bindung und wenn dann was bricht, ne, das, wie stark geht dir das dann irgendwie auch an, ich darf ich sagen, ans Herz oder an die Nieren, ja, je nachdem.
Also das war schon nicht einfach, weil ich halt wirklich gemerkt habe, dass dann ITler, die zuvor einfach 110% committed waren auf unsere Firma, dann irgendwann einfach nur noch so ein bisschen das Nötigste gemacht haben, weil sie halt auch auf der anderen Seite gesehen haben, dass dort nicht so viel getan wird und dass man mit einem Minimum irgendwie halt doch durchkommt. Und das ging mir schon sehr nah, weil ich dann so ein bisschen Angst um meine Firma hatte, dass eben diese Mentalität aus, wir sind nicht hier, weil wir arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern wir sind hier, weil wir irgendwie eine coole Family zusammen sind und ein geiles Produkt zusammenbauen. So diese Mentality ist irgendwie so ein bisschen verloren gegangen durch diese Zeit und das hat mir sehr wehgetan, weil ich gesagt habe, okay, that's not me, das ist nicht das, wofür ich stehe. Ich habe das dann, ich würde sagen, 110% eingefangen bekommen habe ich es nicht. Ich glaube, da gab es dann in der Tat so einen Bruch auch in der Firma. Wir haben dann geguckt, dass wir das Projekt halt fertig machen und vernünftig fertigstellen, haben aber dann davon abgesehen, das eben weiterzutreiben, sondern haben gesagt, okay, wir fokussieren uns wieder viel stärker auf unsere eigenen Core-Spezialitäten.
Wie fängt man das dann oder wie kann man sich das vorstellen? Stellst du dich dann auch hin und sagst in einem der All Hands, ne, hey, ich habe hier eine, ja, ich habe das hier überschätzt, ja. Mein Fehler.
Ja, ganz klar. Also ich sag denen schon, ich so, hey, es tut mir echt leid, ich habe das falsch eingeschätzt, die Situation, und aber es ist, wie es ist. Wir können das jetzt aktuell nicht ändern. Das heißt, lass uns das irgendwie vernünftig zu Ende bringen, lass uns das vernünftig irgendwie delivern und danach dann gucken, dass wir wieder in unseren normalen Alltag rübergehen. Und so versuche ich das schon mit zu kommunizieren. Also ich sage auch ganz offen gegenüber dem Team, gegenüber jedem, bin da sehr transparent, wenn ich sage so, hey, ich habe mich geirrt in irgendwelchen Themen, da habe ich gar kein Problem damit. Und das ist auch, das kam auch eigentlich ganz gut an,
ja, dann immer, ne?
Weil dann hat man das Vertrauen von den Mitarbeitern und ja.
Was treibt dich an? Also ich muss die Frage teilen. Ne? Was hat dich damals angetrieben? Ich frage es bewusst so. Und was treibt dich nach, wenn man dann so einen Exit gemacht hat und kein Geheimnis, das kann man wahrscheinlich auch nachlesen, ne? Ist monetär sicherlich weich, ist okay, ne? Ja. Ist okay, ja, genau. Und was treibt dich heute an? Oder sind es immer noch die gleichen Dinge, die dich antreiben?
Es sind, glaube ich, immer noch die gleichen Dinge, die mich antreiben, weil was mich damals angetrieben hat, war das Potenzial auszuschöpfen und eine coole Marke zu bauen und ein starkes Messaging rüberzubringen. Ich glaube, das haben wir mit Dein Handy sehr, sehr gut hingekriegt, weil wir ein sehr cooles Markenhaus und Markenbild gebaut haben, was uns sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und was mir so, keine Ahnung, ich saß irgendwann mal im Taxi und dann hat der Fahrer mich gefragt, und was machst du so? Und dann habe ich gesagt, ich arbeite bei Dein Handy. Und er so, oh cool, da habe ich letzte Woche meinen Handyvertrag geholt. Ja, und das waren einfach so Momente, wo ich dann gesagt habe, so, nice, der kennt uns. Ja. Und dann einfach festzustellen, so, okay, du hast dann mal halt, keine Ahnung, jeder hundertste Deutsche oder sowas hat sein Handy irgendwo bei euch geholt. Das waren schon irgendwie coole Momente und ich glaube, das treibt mich irgendwie an, diese Sachen dann auch in der Umsetzung zu sehen und zu sehen, dass wir da was geschaffen haben, was andere Leute dann auch entsprechend mögen und dass die Ideen, die irgendwo im Kopf sind, sich auch umsetzen lassen. Und wir hatten damals eine sehr, sehr coole Agentur aus Hamburg und wir haben die Agentur genauso ausgesucht wie eben auch Mitarbeiter. Wir haben irgendwie mit demjenigen, der das Projekt gemacht hat, einfach so geklickt, auch eine Runde Fußball gespielt und auf dem Platz auch so geklickt. Und die wussten dann genau, wie sie die schrägen Ideen aus meinem Kopf eben auch wissenschaftlich fundiert eben umgesetzt bekommen und in eine Kommunikationsstrategie reinbekommen. Und das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und das ist das, was mich jetzt heute auch noch antreibt, eben durch die OnTrack, diese Ideen, diese kreativen Ideen umzusetzen mit Kunden, wo wir sagen so, hey, das macht absolut Sinn für euch. Weil wir auch Kunden ablehnen, wo wir sagen so, hey, also ja, wir nehmen dein Geld, aber eigentlich wollen wir dein Geld nicht, weil das ist besser woanders eingesetzt. Dann lass uns lieber was anderes Kreatives machen. Und auch eben in den Startup-Investments, die ich mache, zu sehen, dass dort Marken entstehen und dass dort Companies entstehen, die in irgendeiner Art und Weise wirklich einen Impact haben. Und das macht mir extrem viel Spaß. Also das ist das, was mich jeden Morgen aus dem Bett treibt und wieder ins Büro und genau.
Gibt es aus deiner Sicht, du bist sehr erfahren, gibt es ein Patentrezept auf Erfolg? Aus der Marketingbrille?
Also, aus der Marketingbrille.
Du hast ja gerade gesagt, ne, jeden Cent dann wieder, ne, in Reichweite, nochmal weiter. Irgendwann natürlich, ne, wenn das jetzt nicht gemerged wäre, hättest du irgendwann gesagt, okay, wir müssen irgendwie auch dann wahrscheinlich, ne,
nehmen wir mal
die Investoren vielleicht raus und so weiter. Aber es gibt ja so ein, vielleicht, ja, wenn man jetzt so deine Erfolge sieht, und gibt es so einen Fahrplan, den man so, wo man sagt, wenn man so sich in dem Korridor bewegt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es funktioniert. Ne?
Ich glaube, was für uns oder für mich immer funktioniert hat in den verschiedenen Startups, war die Kombination aus Performance und Branding und das eben in das richtige Messaging zu schreiben und nicht zu sagen, hier sind wir und kauft das jetzt, sondern diesen Problemlösungsansatz, den Kunden in den Vordergrund zu stellen. Deswegen hatten wir auch Dein Handy so fokussiert auf dich und egal wie du bist, und unsere Marketingkampagne damals war auch, egal welcher Charakter du bist, wir finden das Richtige, bist du ein Arzt, kriegst du die beste Netzabdeckung, bist du ein Feuerwehrmann, kriegst du ein wassergeschütztes Handy oder sonst irgendwas. Ne? Und ich glaube, dass das Rezept für uns, für den Firmenerfolg, dass unser Marketing funktioniert, war immer irgendwie die Kombination aus genug Brand Visibility zu haben und visuelle Unterstützung zu haben und eben den Performance und Analytics Part da die Hausaufgaben gemacht zu haben.
Okay, da muss ich nachfragen. Wie schaust denn du aktuell jetzt, nehmen wir Performance Marketing, was sind so für dich aktuell die stärksten Kanäle? Ich weiß, man kann es schwer pauschalisieren, ist ein B2B-Produkt, ist ein B2C-Produkt, aber trotzdem so, ne? Wenn du in die Landschaft reinschaust, ne? Lang war es, glaube ich, ne? Google und gib ihm, aber es ändert sich ja. Ne? Wie schaust du drauf und was sind deine Learnings und Erfahrungen auch?
Also es ist brutal interessant, gerade die Marketinglandschaft zu sehen, und egal mit wem ich spreche, eigentlich haben alle irgendwie gefühlt Probleme und haben und strugglen mit ihren Kunden, Kundenakquisitionskosten, Customer Acquisition Cost, schwieriges deutsches Wort. Ich glaube, dass ganz klar einfach so dieser Trend hin zu Social Media natürlich riesig war, weil einfach die visuelle Unterstützung eben da ist. Ich glaube, TV ist halt gerade jetzt egal, also je jünger die Zielgruppe wird, desto weniger TV wird da geschaut, dass das so ein bisschen am Aussterben ist. Ich glaube aber, dass so Themen wie eben Out of Home und so Sponsoring-Themen wieder mehr an Wert gewinnen im Moment, weil die einfach eine Art Qualitätskriterium sind, weil jeder oder in den Köpfen der Leute ist halt drin, Social Media kann ich machen ohne Budget. Da kann ich heute anfangen und kann irgendwie mich hochskalieren und das ist relativ easy. Aber die angenommene Größe einer Firma, wenn jetzt jemand zum Beispiel in der Bundesliga eine Bandenwerbung hat oder sowas, dann ist das eine Art Qualitätskriterium, weil die Leute dann denken so, boah, das ist super teuer, hier jetzt irgendwie was zu machen. Oder wenn die Leute auch so TV-Spots, ja, da verstehen die Leute schon auch so, okay, oh, das muss eine größere Firma sein, weil bevor die irgendwie diesen Schritt gehen. Und ich glaube, dadurch auch im Out-of-Home haben die Firmen wieder mehr Impact, wenn sie diese Sachen mit reinmixen, also gar nicht mal ausschließlich machen, sondern eben in den Mix bringen. Und ich glaube, dass während vor ein paar Jahren einfach der heilige Gral war, ich muss mein Social-Media-Marketing gerade bekommen haben oder ich muss mein Google-Marketing gerade bekommen haben, ist, glaube ich, heute der Mix wichtiger als je zuvor.
Wie würdest du, wenn du so in Prozente setzt, auch vielleicht kurz für mich auch noch, ne, wie du das Thema LinkedIn betrachtest, aber wie würdest du den Mix aktuell so setzen? 30% Google, 20% Out of Home, 30% LinkedIn, da sind wir schon bei 80, dann haben wir noch ein bisschen, was haben wir noch, Instagram, ein bisschen TikTok, ne, wahrscheinlich, oder keine Ahnung, ja. Oder wie würdest du das machen? Also jetzt gerade, ne? Wir haben selten so einen erfahrenen und Experten natürlich da und es, weil du hast natürlich recht, alle strugglen damit, ja. Und es, wenn man lang halt diesen Gral hatte mit, ja, pack deine Google Ads einfach sauber und läuft schon alles entspannt durch, haben viele natürlich nicht nach links und rechts geschaut und werden jetzt, glaube ich, sehr viele werden so ein bisschen eingeholt und merken, hey, es wird furchtbar teuer und es funktioniert gar nicht mehr so,
ja. Also ich glaube, ein Geheimrezept gibt es dafür nicht, für die perfekte Aufteilung.
Das muss ich dir entlocken heute.
Bis zum Ende des Gesprächs haben wir das Geheimrezept raus. Also ganz am Ende verrate ich es.
Ja, okay. Wenn es mir oft verrät, ich packe es in die Kommentare, ich verspreche es.
Genau. Nein, also ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo da. Alles, was ich tracken kann, was gut funktioniert, kann ich skalieren bis zu einem bestimmten Level und dann wird es halt irgendwann prohibitiv teuer und ich habe meine Grenzkosten erreicht. Und ich glaube, wenn ein Kanal wie eine TikTok oder eine Instagram oder auch eine Facebook, je nachdem, was das Produkt ist oder sowas, oder auch eine Google gut funktioniert, dann würde ich, wenn ich jetzt heute in irgendeiner D2C oder B2C-Company sitze, auf jeden Fall schauen, dass ich in irgendeiner Art und Weise noch einen Branding-Kanal, wo ich die Visibilität der Marke und den Qualitätsstempel, diesen Social Proof quasi noch ein bisschen mit draußen habe. Das heißt, sei es jetzt irgendwie ein großes Billboard, sei es irgendwie ein Sponsoring von irgendwas, was aus meiner Sicht Qualität hat. Das kann ein Fußballverein sein, das kann irgendwas anderes sein, das kann irgendeine andere Sportart sein, aber das zeigt, dass ich in irgendeiner Art und Weise engagiert bin in diesen größeren Themen, die nicht verstanden werden von der Allgemeinheit, was da jetzt für ein Preisschild dahinter hängt. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Secret Sauce, weil das hilft mir dann auch länger, meine Customer Acquisition Kosten unten zu halten und meine CPCs unten zu halten, weil sie einfach meine Marken CPCs quasi sondern die Markenklicks und die Marken Suchergebnisse dann letztlich pushen. Und ich glaube, das ist das, was ich jetzt so sagen würde, so, okay, ich würde von meinem Budget immer 80% in Performance-Kanäle stecken und 20% in Markenkanäle, um die Visibilität zu haben und meine Marke da draußen sichtbar zu machen.
Gibt's, ich meine, wir kommen nachher noch, ne, zu deinem Engagement bei Victoria Berlin, aber weil du es auch mit Bandenwerbung gerade angesprochen hast, ne, letztendlich, es ist ein teurer Spaß, sage ich mal, wenn man sich so, und es bezieht sich, glaube ich, hauptsächlich auf Fußball, ne? Weil, zumindest wenn wir so in den Sportbereich gehen, macht es, also für alle macht es ja keinen Sinn, oder? Also würdest du, wenn du mit deinem Handy jetzt im zweiten oder ja, Geschäftsjahr, 2019, so was länger, ne, 5 Jahre, aber sagen wir im dritten, ja, hättest da, vielleicht habt ihr das auch gemacht, ich weiß es einfach nicht, ne, aber war da Bandenwerbung ein Thema?
Haben wir gemacht.
Habt ihr gemacht?
Okay. Ja, das war sehr mega. Gut. Das war richtig okay. Gut. Wir haben eine sehr, sehr witzige Bandenwerbung gemacht mit einem Call to Action drauf, wie so ein Webseitenbanner, so jetzt hier klicken. Und wir konnten dadurch, dass wir damals noch sehr klein waren und das war irgendein Euroleague Spiel Dortmund gegen irgendwas anderes, was auf der ARD lief zu dem Zeitpunkt, was sehr lustig war, weil wir konnten direkt sehen, wie der Live-Traffic sich verhalten hat, als wir diese Bandwerbung da drin hatten und dieses jetzt klicken und dann mit dem Company-Logo das hatten. Also das hat für uns funktioniert, weil das war für uns in der Tat auf diesen Tag Break-Even. Das heißt, es kommt immer so ein bisschen auf das Visual an. Das ist wie bei jedem Marketing-Instrument, kommt es immer darauf an, hast du die richtige Message für die richtige Zielgruppe zum richtigen Zeitpunkt. Von daher würde ich es gar nicht ausschließen. Es sind einfach so Sachen, wo ich sage, probiert's aus. Und ich bin ein großer Freund von Testen und auch eben von diesen Markenthemen testen und die dann zu versuchen zu isolieren und richtig zu bewerten. Also meinetwegen, wenn es eine Bandenwerbung ist, in einem lokalen Verein oder sowas, einfach schauen, okay, wie verhält sich das? Oder eine Radiowerbung ist genau das Gleiche. Ja. Es gibt viele Leute, die machen Radiowerbung. Dann teste ich das irgendwie in einer Region, meinetwegen in Bayern oder in irgendeiner Stadt oder sowas und schaue einfach mir eine Testgruppe an. Und wir haben das mit der OnTrack genauso, dass wir Kunden haben, die sagen, sie testen es in einer Stadt, machen da irgendwie 10, 20, 30 Trucks und schauen dann, okay, funktioniert es hier, dann funktioniert es vielleicht auch woanders und vergleichen das dann.
Zu OnTrack kommen wir gleich, ja, dein aktuelles Baby, wenn man das so sagen darf. Noch eine Frage zu LinkedIn. Der Kanal gilt ja aktuell so als, ist er gehypt? Ja, okay, gehypt, als der stärkste. Ne? Wie schaust du drauf?
Ich glaube, die Zielgruppe ist halt so eine Bubble-Zielgruppe. Also ich glaube, es ist ein guter Kanal für das Thema FOMO. Ich glaube, dafür ist es absolut gut, LinkedIn Outreach zu machen und Werbung zu machen, um Aufmerksamkeit in einer gewissen Zielgruppe zu erreichen. Aber es ist für mich so ein bisschen das Bubble-Publikum. Ja, da wird sehr viel supported und jeder ist stolz jeden Tag auf, dass er seinen Führerschein bestanden hat oder I don't know. Das heißt, es ist sehr, sehr viel Selbstbeweihräucherung auch auf dem Thema. Das heißt, auch ich versuche, wenn ich jetzt irgendwie einen Post setze, eben gar nicht mal so in diese Kerbe zu schlagen, sondern einfach so ein bisschen mehr die Story dahinter zu erzählen, was für mich dann wichtiger ist und wo ich auch sehe, dass der Algorithmus dann viel besser funktioniert, also wo auch meine Reichweiten, ich habe jetzt nicht viel Follower, aber wo auch meine Reichweiten dann halt irgendwie sehr vernünftig sind. Ich finde es einen guten Kanal für diese Business-Themen, aber ich finde auch, es sollte halt auf diesem Business-Thema bleiben, weil ich glaube, wenn es zu sehr commercial wird, dann wird irgendwann das Interesse dann auch rausfallen aus der Sache. Aber auf mich ist der Algorithmus gut eingestimmt. Okay. Ich sehe alles in meiner Portfolio-Firma und dann setze.
Ja, bist du happy. Ja. Genau, fang mal an mit deiner aktuelle Spielwiese, ja. Beschreib mal, wie es zur Idee kam von OnTrack. Ja? Ich finde es super. Du hast mir bei einem Hertha BSC-Spiel erzählt. Vor allem November, glaube ich, war das. Ne? Erzähl doch nochmal.
Also es war irgendwie eine Idee, weil wir haben mit der Dein Handy eben alles an Marketing gemacht. Wir hatten TV, Fußballbande, wir hatten Out of Home, wir hatten eigene Stores. Wir waren sehr, sehr stark im Social unterwegs. Und irgendwann bin ich mal von Berlin nach Stuttgart gefahren und habe gemerkt, dass auf deutschen Autobahnen irgendwie 80% aller LKWs entweder weiß oder blau sind oder dann Spedition Müller und eine Faxnummer draufsteht. Ich habe gesagt, Mensch, es wäre eigentlich total cool, wenn wir unsere eigenen Trucks hätten. Und mein jetziger Co-Founder, Kumpel damals, der im Out-of-Home-Bereich auch unterwegs war, den habe ich dann angehauen und habe gesagt, so Mensch, meinst du, wir können mal einen Truck machen? Hast du da irgendwie Connections oder können wir das irgendwie regeln? Und dann haben wir das gemacht und haben so einen Truck gebrandet, einfach auf die Seite fett dein Handy draufgeschrieben, hinten draufgeschrieben, gestern bestellt, heute für dich unterwegs. Und die Leute haben alle gedacht, so boah, krass, so ein 40-Tonner, der da unterwegs ist, voller Handys, muss ja eine Riesenfirma sein, wenn die irgendwie ihre Handys mit so großen Trucks verschicken und eigene Logistik haben. Und haben dann irgendwie 3, 4 Trucks da gemacht und haben das dann auch im Social Media erweitert. Haben dann gesagt, okay, neuer iPhone-Launch, keiner hat iPhones, weil am Anfang ist das immer super schwierig, die Liefersituation. Und dann haben wir so ein 40-Tonner aus einer Lagerhalle rausfahren lassen, haben ein Video gemacht, haben gesagt, wir verschicken die ersten iPhones. Und alle haben irgendwie im Social Media gedacht, so boah, krass, müssen die viele iPhones haben, na, zu denen gehen wir. Und haben letzten Endes haben diese LKWs Kartoffeln für einen Lebensmitteldiscounter transportiert. Und da waren natürlich keine Handys drin. Aber die Leute haben das halt letztlich so wahrgenommen und verstehen das so. Und das ist eben auch dann ein Qualitätskriterium gewesen, wenn das halt so ein glänzender, immer sauberer, gut gewaschener LKW war, dass die Leute halt gesehen haben, okay, cool, da wird jetzt hier irgendwie richtig was bewegt. Und wenn so ein LKW schön gebrandet ist, dann wird es nicht der einzige sein, sondern dann ist automatisch die Annahme dahinter, dass da mehr Logistik hintersteht. Wenn eine eigene große Logistik dahinter steht, dann habe ich eine Firma, die online ist, aber gefühlt auf einmal offline greifbar ist. Und das ist dann so unterbewusst einfach ein Qualitätskriterium auch gewesen. Und das sehen wir dann auch so Step by Step bei anderen Kunden, die dann kamen, die uns so die ersten 2 Jahre dann finanziert hatten und teilweise auch jetzt noch nach 5 Jahren immer noch unsere Kunden sind, weil sie einfach stetig die Kampagnen erweitern und sehr viel Spaß daran haben. Und so kam das dann, dass wir das eben ausgegründet haben und jetzt täglich irgendwelche witzigen Ideen haben für Kampagnen, die wir draußen sehen, die zu erweitern oder dann halt auch mal frech zu sein und so ein 40-Tonner mal wie für eine Home-to-Go vor der Frankfurter Börse zu parken zum Börsengang. Und wir haben letztes Jahr in München auch eine sehr witzige Umsetzung mit der L'Osteria und den World Changern gemacht mit dem Deutschen Herzzentrum in München, wo krebskranke Kinder im Herzzentrum dort waren und halt nicht unbedingt zur L'Osteria kommen konnten und die dann halt gesagt haben, na, dann kommen wir zu euch und die haben halt einen 40-Tonner mit lauter Influencern und 500 Pizzen vollgeladen und dann einfach vor dem Krankenhaus geparkt, irgendwie einmal gehupt und dann letztlich da irgendwie eine coole Aktion draus gemacht und sowas macht dann einfach auch Spaß, solche Sachen eben umsetzen zu können und da geht's jetzt nicht drum, die Company so schnell auf, keine Ahnung wie viel Umsatz zu bringen, sondern es geht einfach drum, coole Kampagnen zu haben, Spaß zu haben mit den Kunden und für uns auch Spaß zu haben. Und das ist so der Purpose, glaube ich, da dahinter.
Ja, hört sich wieder wie ein Traum an. Frage dazu, ist es schwierig mit den Logistikfirmen das sowas zu verhandeln? Man muss ja dann schon eine Plane produzieren und oder mit einem
Druck Folie,
und einer Folie.
Gar nicht. Also die Logistiker im Gegenteil, die sind eigentlich super easy und sehr nahbar, also mit den Logistik-Companies zusammenzuarbeiten, macht sehr, sehr viel Spaß, weil denen zu sagen, okay, das sind ja tägliche Routen, die fahren und klar, manche Visuals brauchen dann ein bisschen mehr Überzeugung auch bei den Fahrern, dass sie dann damit rumfahren als andere, aber insgesamt sind die Logistiker da super happy, weil klar, für die ist es natürlich, wenn wir den entsprechenden Obolus dafür geben, dass sie halt mit einem gebrandeten Truck dann rumfahren, haben die auch Spaß dran. Im Zweifel sind die happy, wenn wir ihnen mal eine Plane machen, weil ihre Plane eh irgendwo mal beschädigt wurde oder sowas. Und das ist eine super Zusammenarbeit. Also es macht extrem viel Spaß. Einer von unseren Logistikern, die haben auch ein Truck-Racing-Team. Also die machen sowas wie DTM halt für LKWs. Und da sind wir dann auch mit dabei ab und an und haben das ganze Merch für die dann gemacht. Und das macht einfach unfassbar viel Spaß.
Wo soll die Reise dahin gehen? Also es ist wieder ein Thema, wo du sagst, potenziell wäre das etwas für Ströer,
andere Außenwerbefirmen, die da draußen unterwegs sind und einfach mehr Reichweite brauchen. Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt natürlich immer die Möglichkeiten zu sagen, okay, da gibt es irgendwie große Unternehmen, die extrem viel Reichweite haben und extrem viel Reichweite zukaufen. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, wir haben ein solides Unternehmen, was irgendwie Spaß macht, was profitabel ist und das können wir natürlich, wir sind inzwischen auch international halt unterwegs, machen sehr viel Österreich, Schweiz, machen auch andere Länder in der EU, schauen uns ab und an mal irgendwie Themen in den USA an. Da gibt's unfassbar viele Möglichkeiten. Ich glaube, im Moment sind wir einfach so in einem Sweet Spot, wo wir ein noch sehr kleines Team haben, was extrem viel Spaß macht. Und wo wir aber sehr flexibel sind, wo wir halt morgen auch sagen können, okay, wir tun jetzt alles dafür, dass wir uns annähern an andere Out-of-Home-Firmen oder dass wir sagen, wir schauen uns eben andere Märkte im Ausland an. Und das macht es eben gerade so den Reiz aus, dass wir sagen, wir sind in einer komfortablen Position und wir können selbst entscheiden, in welche Richtung wir morgen gehen wollen.
Ja, super. Welche anderen Invests machst du noch so gerade? Wo geht's
an
Robert rein?
Genau, seit dem Exit, seit dem Verkauf da, mache ich natürlich das ein oder andere Investment auch, was mir sehr viel Spaß macht. Das sind alles, also es gibt gar nicht mal so einen Plan, wo ich sage, so, ich gehe auf jeden Fall in die und die Bereiche oder in die und die Industries rein. Es gibt viele Bereiche im Sport, weil es mir einfach Spaß macht. Und ich gucke, dass alles in irgendeiner Art und Weise eine Kundenbindung hat, weil ich natürlich sehr viel unterstützen kann, wenn es in Richtung Marketing geht, in Richtung Brandbuilding geht. Und das ist die eine Seite, wo ich gerne unterstütze, und die andere Seite ist dann im Thema so ein bisschen Founder-Wellbeing. Also zu gucken, dass die Gründer und Gründerinnen nicht komplett durchdrehen und einfach auch mal so ein Check-in zu machen, anstatt so den Investor Daumen oben drauf zu drücken und zu sagen, so mach jetzt mehr und schneller. Einfach auch mal zu fragen, so hey, wie geht's dir eigentlich? Und so, kommst du klar? Und das macht irgendwie sehr viel Spaß. Und ja, Bereiche, ja, bisschen Sport und ansonsten viel, was mit Marketing zu tun hat.
Wir gehen nachher noch auf Victoria. Eigentlich würde es gut passen jetzt, ne? Guck mal kurz Victoria Berlin. Ne? wie kam es dazu? Und was machst du da?
Was mache ich da? Victoria Berlin, ich kannte.
Muss mal kurz sagen, ja. Ne? Victoria Berlin ist ein Fußballverein, Schwerpunkt aber Frauenfußball.
Genau, also ja. Victoria Berlin, da wo ich jetzt investiert mit bin oder ein Teil auf dieser Reise sein darf, sagen wir es so, das haben die Ladies aus dem Verein rausgekauft und haben das quasi als eigene Company rausgegründet, um eben diesen gesamten Frauenfußball mal losgelöst von dem Männerfußball wirklich auf eigene Beine zu stellen und eben als Gamechanger wirklich auch einen Impact zu haben und nach dem Vorbild Angel City FC eben wirklich auch eine Marke aufzubauen und zu gucken, dass man diesen Sport, diesen Frauenfußball in Deutschland eben aufs nächste Level mal bringt und mal vernünftige Strukturen auch dahinter setzt, weil das ist immer so ein bisschen das stiefmütterliche Kind gewesen und während das in den USA halt einfach der Fokus eigentlich ist, also dort ist der Frauenfußball viel, viel interessanter als der Männerfußball, in großen Teilen, gut, jetzt kommt Inter Miami dann natürlich auch daher. Genau, das ist so ein bisschen da das Ziel und ich hatte gesehen, dass Verena Pauster eben diesen Schritt gemacht hat und fand das super spannend, weil ich eben selber auch sehr ein sehr starkes Herz im Fußball habe und viel in den USA auch war, viel auch im Frauenfußball, bei uns an der Uni auch das Frauenteam mit aufgebaut und gecoacht habe und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und hatte Verena damals geschrieben, hat gesagt, hey, finde ich total cool, dass du das machst. Ich hätte hier drei Themen, wo ich euch in irgendeiner Art und Weise mal connecten würde oder unterstützen würde. Das waren zwei andere Startups, wo ich investiert war und eben auch zu sagen, so, hey, wir können euch mit der OnTrack auch ein bisschen Visibilität in der Stadt geben, um zu sagen, so, hey, guck mal hier, wir sind jetzt groß, wir sind jetzt da und lokal. Und Verena schrieb dann zurück so, ja, ist ja alles schön und cool, aber dann komm noch mit an Bord und investier doch. Und ich dann so, ja, okay, klar, also wenn es da eine Möglichkeit gibt, so why not? Und so bin ich eigentlich zu Victoria gekommen und da in dieser ersten Investorenrunde mit dabei gewesen und fand es extrem cool, was da jetzt schon gelaufen ist und wie sich der gesamte Bereich entwickelt hat. Und bin da auch sehr fest von überzeugt, dass das wirklich auch einen Impact auf den Frauenfußball und auf den Fußball insgesamt hat, dieses Projekt, weil einfach die Sichtbarkeit durch alle Investoren, inzwischen 190, die alle irgendwie ein cooles Netzwerk mitbringen, von DFB über eine Franzi van Almsick, eine Maria Höfel-Riesch. Und da ist halt sehr, sehr viel Dynamik drin. Und ich finde, da haben sie schon einen sehr, sehr guten Job gemacht.
Spannend. Und aber was ich mal rein muss, weil du vorhin schon auch gesagt hast, keinen roten Faden, das ist ja eher ein Zufall, ja, dann so wie es ist. Ne? Also du hast eine Idee, etwas zu verbinden oder zu unterstützen. Sind es Investments, jetzt mal Hand aufs Herz, wo es wirklich nachher für dich darum geht, nochmal das X-Fache dann zu verdienen? Oder ist es eigentlich eher schon so eine Art Social Sponsoring, darf ich das so sagen? Also so, wo du sagst, da geht es ja eher schon ums Herz, ne? Das macht dir Spaß, das ist eine Leidenschaft. Sicherlich schön, wenn das nochmal in verschiedene Leveln hochgeht, aber das ist ja schon eher so Herzblut, oder? Da geht's, also wenn du knallhart nach Zahlen gehst, heute Frauenfußball, ich weiß es nicht, ja, erklär's uns, also oder mir gerne, ja, ich weiß nicht, ob ich rein investieren würde, weil was ist so?
Das ist witzig, weil ich habe die Frage auch, irgendwann hat mich ein News-Outlet aus dieser ganzen Gründerbubble angerufen und hat mich auch gefragt, so, ja, aber warum hast du da jetzt investiert? Also du gehst ja jetzt schon nicht davon aus, dass du da irgendwie Geld zurückbekommst. So, auch so Suggestivfragen, wo ich gedacht habe, so cooler Journalismus. Also wenn man sich jetzt mal zum Beispiel Angel City FC anschaut, die jetzt einen Marktwert von 180 Millionen haben, was irgendwie so die Hälfte bis ein Drittel von der Borussia Dortmund ist, dann kann man sich schon überlegen, so ist das so unattraktiv? Und natürlich sind alle Investments, also ich glaube, ein Angel-Investor an sich ist falsch im Job, wenn er sagt, okay, ich investiere jetzt hier Geld rein, mit dem Glauben, dass ich auf jeden Fall hier Geld rausziehen werde, sondern Angel Investment ist immer, das ist sicherlich eine Asset-Klasse, in die man investieren kann, aber das ist halt einfach ein Hochrisiko-Invest, das ist natürlich klar. Das heißt, das Geld ist von Tag 1, egal bei welchem Startup, das hat nichts mit einer Victoria oder mit anderen Invests zu tun, aber das Geld ist erstmal per se irgendwie im Kopf abgeschrieben, weil ansonsten würde ich, ansonsten wäre ich da drin falsch in diesem Thema. Ich glaube da sehr stark dran, dass auch eine Victoria einfach so einen Weg geht und es gibt halt verschiedene Arten und Wege, dort einfach extreme Werte zu schaffen. Und natürlich ist der initiale Trieb jetzt nicht den Kommerz dort zu fördern, sondern halt wirklich einen Impact zu machen auf den Sport, auf die Spielerinnen und den Spielerinnen auch zu helfen, sich persönlich weiterzuentwickeln und einfach den Sport auch in Deutschland präsenter und sichtbarer zu machen. Das heißt, es ist jetzt nicht der Case, wo ich sage, okay, ich habe jetzt hier Geld investiert und möchte dieses Geld Faktor 30 in 2 Jahren irgendwie raus haben. Aber der Wert von so einem Investment hat ja nicht nur den primären monetären Trieb, sondern auch, hey, wir sind 190 Investoren. Das sind super viele coole Leute dabei und ich sehe das auch bei anderen Startups, wo einfach die Investoren-Community, wenn die das gut kommunizieren, wo einfach auch diese Querverbindungen dann entstehen und diese Connections dann entstehen, die auf vielen anderen Ebenen halt weiterhelfen und vielleicht kommt dann irgendwo mal ein Vertrag für eine On-Truck bei raus oder sowas. Ja? Also es geht gar nicht per se darum jetzt zu sagen, hey, wir investieren hier Geld rein und da muss jetzt irgendwie das Geld rauskommen, sondern es geht eher so, hey, wo kann ich einen Impact haben? Wo kann ich hier das Thema weitertreiben? Wie kann ich das Thema unterstützen? Und was am Ende bei rauskommt, wenn ich da einen guten Job mache, dann, und das war für mich auch bei allen anderen Firmen so, wenn ich einen guten Job in dem Thema mache, was mir Spaß macht, dann ist die monetäre Geschichte, das ist eine Funktion daraus. Da passiert irgendwann mal was. Wenn wir alle bei Victoria einen guten Job machen und die Sichtbarkeit und den Sport verändern, dann ist auf einmal auch eine Victoria irgendwie extrem viel wert. Ja? Aber das ist nicht das primäre Ziel. Das primäre Ziel ist halt, sondern nur eine Funktion. Das primäre Ziel ist einfach, den Sport zu ändern.
Aber es gibt nicht den Plan, dass du, also wenn du träumst, gewinnt Victoria Berlin in 5 Jahren die Frauen-Champions League?
Mega. Absolut. Ja. Ich glaube, in 5 Jahren noch nicht. Aber wenn man sich jetzt andere Themen wie eine RB Leipzig oder sowas anschaut, so hey, who's to say? Ja, also ich meine, du hast extrem starke Unterstützung. Du hast inzwischen bei Victoria Frauen spielen, die viel, viel höher gespielt haben, die im Zweifel auch schon das eine oder andere gewonnen haben und die diese Erfahrung mit reinbringen in das Team, die sonst vielleicht ohne diese Visibilität nicht in ein Drittligateam gegangen wären, sondern halt irgendwo anders stehen würden. Und ich glaube, da ist eine Victoria auf einem guten Weg, das zu machen. Und ob die jetzt, also ich hoffe natürlich, dass man dieses Jahr den Aufstieg schafft in die zweite Liga dann. Aber auch wenn das jetzt nicht dieses Jahr passiert, glaube ich, dass das mittelfristig einfach passieren wird. Und ja, wie weit dieser Weg dann geht, das wird sich zeigen. Und ich sehe da in der Tat Parallelen zu einer Leipzig. Also wenn das professioneller aufgebaut wird, wenn die Trainingsmethoden oder die Trainings Verfügbarkeiten einfach verbessert werden, weil ich meine, das sind ja alles keine Profispielerinnen, die haben ja nebenher noch Jobs oder studieren und müssen ja diese ganzen Themen irgendwie alles auf sich vereinen. Und wenn sie da aber halt viel Unterstützung bekommen, wie es jetzt die Männer sonst auch bekommen würden, dann ist, glaube ich, da the sky the limit.
Dazu eine Frage, du hast gerade Methodik angesprochen. Bringt ihr jetzt, du hast 190 Investoren, nennen wir das mal, sind damit dabei, macht ihr so eine Frage, ne? Moneyball-Story draus? Also geht ihr rein und sagt, hey, wir sind jetzt aus verschiedenen Bereichen, ja, wir haben viel Daten und lass es uns so und so machen, ja, weil wir dann wahrscheinlich auch in der zweiten Liga, wenn Aufstieg ist, ja, mit einem, keine Ahnung, ja, datenbasierten Scouting und so weiter, so viel möglich ist. Ne? Man sieht es ja bei dem einen oder anderen, dort von halt Brighton in England oder den bei den Belgiern, ne? Die das, glaube ich, auch mal ist der gleiche Besitzer. Macht ihr sowas? Also nehmt ihr da Einfluss oder geht es eher, wie du es beschreibst, um so dieses Wohlfühlpaket drumherum, damit die Spielerin sich in dem Fall einfach neben der Arbeit und Uni halt gut auf Fußball konzentrieren können und so ein bisschen die monetären Rahmenbedingungen stehen?
Also ich glaube, da bin ich einfach zu weit weg jetzt vom Core-Team, weil ich halt operativ dort nicht mit drin bin. Aber ich bin einer eben von 190, die für das Team und für den Verein einfach jede Tür öffnen würden. Und das hilft halt, glaube ich. Also sobald irgendjemand aus dem Core-Team auf uns zukommt und sagt, so, hey, wir bräuchten mal eine Intro zu XY oder wir sind auf Sponsorensuche, wir brauchen mal einen Kontakt zu der und der Firma, dann hast du natürlich auf einmal dieses Netzwerk, was dir eben diese Türen aufmachen kann. Und da unterstützen wir natürlich schon. Was jetzt diese operativen Themen im Sport und am Sport betrifft, da bin ich zu weit weg. Aber zum Beispiel, was jetzt viele Investoren auch mitmachen, ist, dass wir helfen, ein Mentoring-Programm mit den Spielerinnen auch aufzumachen. Das heißt, dort einfach immer mal wieder das Feedback zu suchen und die Möglichkeit zu geben für einen Austausch, was halt jetzt über den Fußball hinausgeht, sondern auch über einen beruflichen Werdegang, über solche Themen, über persönliche Themen einfach auch mal zu sprechen, weil die haben halt unfassbar viel Druck. Ja, die haben Druck vom Trainer, irgendwie am Wochenende zu performen. Die haben Druck vom Job, irgendwie nicht so viel vom Job zu verpassen. Im Zweifel haben sie noch einen Partner oder eine Partnerin, was sie auch in irgendeiner Art und Weise managen müssen, und haben wir eben von allen Seiten da Druck. Und da einfach mal rauszukommen und mal zu sagen, so, hey, guck mal, hier ist eine Sparringsmöglichkeit, so wie sind andere Leute mit Druck umgegangen oder so. Und das sind zum Beispiel auch Sachen, die bisher halt gefehlt haben in solchen Teams.
Ich schwinge jetzt mal rum, weil wir jetzt haben ein bisschen über Fußball geredet. Das Thema, was mich interessiert, wie schaust du auf die Startup-Szene aktuell? Kommt genug Innovation? Wir kommen ja aus, oder du warst ja mittendrin, ja, gerade in Berlin, ne, da war dann irgendwie, jeder war, hatte die Unicorn-Idee und jeder hat ein Startup und jeder hat viel Geld, wurde auch verbrannt. Wie schaust du da aktuell drauf? Hat sich das, beruhigt sich das so ein bisschen? Es war ja wie so ein Hype, ne? Jeder, der irgendwie war halt, ich habe jetzt eine Idee, ich meine, es ist ein Startup, Geld war billig.
Und ich race jetzt auf einem Pitch-Deck ein paar Millionen. Jetzt, ja, genau. Ja.
War ja damals schon oft auch nur eine Story, so eine Aussage, ja, oder dann wünsch dir was, aber wie schaust du drauf?
Also ich glaube, es waren mega spannende Zeiten, die wir erlebt haben. Ich finde es aber auch gut, dass jetzt gerade so ein bisschen einfach mal abrasiert wird und so ein Deckel drauf kommt, weil dadurch, dass halt so viele Grow-Ups auf einmal da waren, die einfach so eine Hyper-Growth-Phase hatten, wo sie auch alles und jeden hiren mussten, sind einfach auch so Gehälter und Positionen sehr, sehr schnell, mussten die besetzt werden. Und da sind dann oft auch Leute gewesen, die halt nicht unbedingt die Performance gezeigt haben, die sie eigentlich sich hätten erarbeiten müssen, und einfach auch eine falsche Vorstellung. Ich glaube, so konsolidiert sich der ganze Arbeitsmarkt jetzt so ein bisschen. Und von dieser Mentalitätskrise, die wir vielleicht die letzten ein, zwei Jahre auch so ein bisschen hatten, wo Leute gedacht haben, so, sie müssen einfach nicht arbeiten oder nicht gut performen, um trotzdem halt einen guten Paycheck mit nach Hause zu nehmen. Ich glaube, das ändert sich gerade. Also ich glaube, da sind sehr, sehr viele, die da ein böses Erwachen hatten, und wo sich der Markt gerade so ein bisschen bereinigt und wo einfach diese Arbeitsmentalität und ich muss mehr leisten, wieder ein bisschen mehr kommt. Das heißt, ich glaube, dass man jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren viele Startups sehen wird, die deutlich besser performen und deutlich nachhaltiger performen können als das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben.
Wie also Hand aufs Herz, als Investor, wenn du irgendwie siehst, Geld, wie du sagst, okay, meinem gedanklich schreibe ich es erstmal ab, damit es mich nicht nervt, aber ja, und dann siehst du irgendwie, keine Ahnung, überdimensioniertes Büro, ja, Gehälter schon sehr ordentlich, ne, und auch immer, das hat ja auch jetzt im letzten Jahr immer wieder so mitgeschwungen, ja, ist ja eigentlich nicht mein Geld, ja, man macht es halt zu. Also so, ne? Hast du einen anderen Mechanismus für dich auch entwickelt, um noch mehr Grip dran zu haben? Ich meine, das ist auch eine Auswahl, wo man natürlich rein investiert, ne? Das weiß ich schon auch, aber man kann ja häufig nicht hinter die Leute dann so richtig schauen, ja?
Also ich glaube, das ist genau was jetzt gerade halt so passiert. Ne? So super viele Startups, die jetzt in den letzten Jahren dann irgendwo auch auf einmal Probleme bekommen, die keine externen Runden raisen konnten, sondern interne Runden raisen mussten, die dann eben durch dieses Tal der Tränen mal gegangen sind und halt irgendwie Mitarbeiter raushauen mussten und sonst irgendwas. Ich glaube, für die diese neue Realität zu schaffen und zu verstehen, das sorgt eben jetzt dafür, dass halt nicht mehr so viel Geld verbrannt wird. Und die eben jetzt lernen, dass es eben nicht das Büro für 15 Millionen Euro ist, sondern die halt lernen so, ja okay, wir können auch an IKEA-Tischen sitzen und müssen jetzt nicht an teuren Vitra-Tischen, auch wenn sie sehr bequem und sehr schön sind. Ich glaube, das ist das, was jetzt gerade passiert. Und einfach mehr Verantwortung zu haben für das Geld, was investiert ist und zu schauen, okay, wie lange ist denn jetzt meine Runway? Um einfach auch zu sehen, okay, das, was wo früher vielleicht nicht unbedingt drüber nachgedacht wurde, so okay, was passiert denn, wenn wir keine nächste Runde raisen können? So, wie können wir denn einen Weg zu einer Profitabilität im Zweifel auch finden? Ich glaube, das findet jetzt mehr statt, auch wenn natürlich das Case by Case unterschiedlich ist. Also es gibt halt ein Startup, wo es eben einfach in einem VC-Case eine Wette ist, fail fast, haut raus, was ihr habt, das Geld muss irgendwie weg und entweder wir beweisen den Case oder wir haben halt jetzt das Geld verbrannt und dann fertig, ne? Wo auch der VC dann sagt, klar, 1 von 10 muss halt mein Fund-Returner sein und der Rest ist dann eben, genau wie es bei einem Angel-Investor auf einer viel, viel kleineren Flamme ist, aber der Rest ist dann eben abgeschrieben. Von daher, diese Firmen haben ihre Daseinsberechtigung aus meiner Sicht, aber ich glaube, dass inzwischen durch das, was in den letzten 1-2 Jahren passiert ist, halt die Nachhaltigkeit und die Verantwortung gegenüber dem Geld etwas größer geworden ist wieder.
Was ja eine sehr, sehr gute Entwicklung ist.
Was sehr healthy ist.
Ja. Also absolut, ja. Wie siehst du das? Ich habe es vorhin schon mal so gefragt, ne? Kommen genug Ideen neue hoch aus deiner Sicht?
Ja,
es muss nicht neue Ideen, ne? Ja. War neulich in einem Vortrag, war ich wieder mega copy with taste, ja. War ich mega, ja. Aber kommt genug? Also hast du das Gefühl, es ist ein innovatives, kochendes Wasser sozusagen, ja? Also bubbles genug oder ist es eher auch, weil eben die Gelder nicht mehr so locker sitzen, ist eher ein bisschen auch da flacher? Mauer.
Nee, ich glaube, die Kreativität ist auf jeden Fall da. Also ich sehe das, ich bin oft in so Businessplan-Wettbewerben oder in New Venture Creation Kursen mit unterwegs, wo eben viele Ideen auch vorgestellt werden. Und da kommen schon auch sehr viele kreative Sachen. Da sind einige Sachen, die so, ich brauche jetzt nicht das nächste HR-B2B-SaaS-Startup. So, ja, da kommt trotzdem auch noch viel nach. Aber es kommen auch kreative Sachen, die einfach neue Probleme lösen, die in ganz viele verschiedenen Richtungen gehen. Ich glaube, momentan durch diese ganze Krise in Richtung Ukraine gedacht, kommen sehr, sehr viele Companies jetzt auch vor, die in Richtung Dual Use gehen. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr großer Markt sein, weil, ja, so, wir leben in einer anderen Zeit inzwischen und keiner weiß, was irgendwie im nächsten Jahr da passiert so richtig und was da auch noch, was jetzt so die Nachwirkungen sind. Also wir sehen ja jetzt so diese eine große Welle, die da jetzt irgendwie rüberschwappt und wir liefern alles, was wir in irgendeiner Art und Weise können. Aber alles das, was jetzt gelernt wird, wird dann entsprechend auch umgesetzt, egal ob es jetzt in Prosthetik ist oder in anderen Themen. Das hat einen viel, viel längeren Rattenschwanz, was da hinterherkommt. Und ich glaube, da sehen wir jetzt und werden wir in den nächsten Jahren einfach noch sehr, sehr viel sehen, was da rauskommt, was jetzt gerade so am Köcheln ist.
Gibt es trotzdem, auch wenn du gesagt hast, kein roter Faden, ich mache es mit Augenzwinkern, ich glaube, dass du schon sehr, sehr genau weißt, was du da machst. Aber gibt es so Bereiche, wo du jetzt verstärkt rausschaust, wenn du investieren würdest?
Es ist wirklich nicht so, dass ich Sachen suche. Es ist wirklich eher so, dass ich offen gegenüber Themen bin, die an mich rangetragen werden. Aber so eine reine LinkedIn-Anfrage, keine Ahnung, ich bekomme vielleicht pro Woche irgendwie 10 Decks oder sowas oder manchmal auch mehr und Anfragen über eine LinkedIn. Und wenn das nicht über jemanden direkt kommt oder über das Netzwerk, dann ist es für mich sehr, sehr schwierig, da irgendwie reinzugehen, weil es ist einfach so viel und ich muss es filtern. Aber was ich mir halt anschaue, sind eben gerade so Themen, wo ich Coachings mache. Das ist an der alten Uni, das ist über Freunde, die sagen so, hey, schau dir das mal an oder das und das Team hat die und die Frage, vielleicht kannst du mal mit denen Kaffee trinken gehen. Sowas mache ich gerne und schaue mir das an. Und alle Themen, die ich investiert habe, sind eigentlich dann Teams gewesen, wo ich gesagt habe, so, ey, ich glaube, dass dieses Team wirklich irgendwie dafür brennt und Bock hat, weil ich muss das bei denen in den Augen sehen, dass sie das Ganze eben nicht machen, um in 3 Jahren irgendwie einen schnellen Exit zu machen, sondern dass sie das machen, weil sie sagen, ich glaube, wir können hier wirklich einen Need lösen von den Leuten da draußen und haben da Spaß dran, irgendwie eine Firma aufzubauen, die in irgendeiner Art und Weise mal groß werden kann. Wie groß das wird, das ist egal, aber wir wollen dieses Problem tackeln und wir wollen dieses Problem lösen. Das ist das, wo ich dann investiere.
Also eigentlich Attitude, das ist aber schwer in einem 10-Seiten-Pitch-Deck wahrscheinlich genau. Ne, zu zeigen, weil da ist ja auch sehr ähnlich. Das heißt, wenn jemand so smart vorgeht, würde er dich irgendwie auf der Tribüne von Victoria Berlin in der Halbzeitpause mit einem Bier versuchen von sich zu überzeugen.
Von sich zu überzeugen das und würde mal sagen,
Genau. Ne, alle zu Victoria Berlin.
Ja, am Wochenende.
Keine Decks Heimspiel. Schicken über LinkedIn.
Genau, keine Decks über LinkedIn, sondern eher auf der Tribüne mal ansprechen und sagen so, hey, investierst du eigentlich auch in andere Sachen? Guck mal, ich habe hier voll das coole Thema, was das und das löst. Ja, damit kriegst du mich auf jeden Fall viel, viel mehr als mit einem reinen Cold Approach auf LinkedIn.
Es stumpft mal ab, wenn man jetzt so ein gefragter Investor auch ist und so viele Decks bekommt. Also öffnest die überhaupt noch? Also honestly, ne?
Ja, also ja, man stumpft ab, weil ganz ehrlich, ich kann nicht irgendwie mir 10 Decks anschauen pro Woche neben den ganzen Themen, die ich halt sonst so mache, weil das will ich auch gar nicht, weil die meisten Themen sind für mich irrelevant. Ich schaue mir vielleicht die Preview an von dem Anschreiben und wenn da schon drin steht, ich gründe gerade ein Startup im so und so, dann ist das für mich einfach schon, ich ignoriere es einfach. Ich kann es auch nicht anders, weil ich habe die Load Kapazität, gar nicht, die Kapazität ja. gar nicht, das letztlich alles durchzugehen. Also es sind dann wirklich die Themen, wo jemand, dem ich vertraue, mir was zuschickt und über eine Intro halt sagt so, hey, hast du mal Zeit, das anzuschauen, dann sage ich okay, aber jetzt so ein reines Deck, das bounced einfach.
Okay. Ja, das ist gut, ja. Also gut zu wissen. Und ich glaube, es ist ja genau das, was ja, wir haben vorhin ja schon über den Kanal LinkedIn gesprochen, ja. Weil es ja auch so dann irgendwie
dieses. Aber das sagt ja auch was über die Gründer aus, ja. Weil wenn sie jetzt einfach so einen Cold Approach machen, so dann sagt das für mich auch schon so ein bisschen über das Team aus, okay, sie haben es jetzt nicht geschafft, jemanden zu finden der von meinen ganzen Kontakten und da sind ja schon der eine oder andere Kontakt, aber sie haben es halt nicht geschafft, jemanden zu aktivieren, der oder die ja dann eine Intro machen kann und wo ich dann sage, so, ja okay, schwierig.
Wir kommen an einem Thema natürlich nicht vorbei, Robert, und das ist das Thema KI. Wie schaust du da drauf?
Brutal gut.
Brutal gut.
Ja. Brutal gut.
Okay, ich muss vielleicht formuliere ich anders. Sam Altman Statement, 90% der Marketingjobs sind in x Jahren gone.
Ja, würde ich unterschreiben.
Ja?
Ja, also was Performance-Marketing und Digital-Marketing anbetrifft.
Was machen die 90% dann? Was glaubst du?
Gute Frage. Anderen Firmen erklären, wie man KI vernünftig nutzt. Die werden also KI-Berater.
KI-Prompter, so, ja.
Ja. Ja? Ja, also ich glaube schon, dass sehr, sehr viel einfach da automatisiert wird und die Performance ausstechen wird. Also das ist genau wie das Fax irgendwann halt abgeschafft wurde, wird halt KI dann auch alles andere übernehmen und ja, also wir sehen es in den Algorithmen jetzt schon, dass halt da sehr, sehr viel passiert und dass die Firmen die KI jetzt schon gut nutzen und damit, seien es jetzt SEO-Texte schreiben, einfach sehr, sehr viel Vorsprung haben und sehr, sehr viel schneller sind als andere Firmen und diese Schere wird sich einfach sehr, sehr schnell öffnen und sehr, sehr schnell weiten, glaube ich.
Aber du siehst es als Chance, ne? Du siehst es als etwas, was einfach die Welt sogar verändert, die Gesellschaft. Es wird ja nicht nur im Marketing Jobs ersetzen, ja. laut der Aussage, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Ne?
Also ich glaube, wir begreifen noch gar nicht, wie viele Bereiche das in unserem Leben am Ende treffen kann und wirklich auch maßgeblich verändern wird. Ja? Also sei es jetzt irgendwie eine Tesla mit Full Self-Driving und solche Themen, sei es jetzt Baumaschinen, die bedient werden, seien es I don't know, brauchen wir noch Zugführer, die streiken oder übernimmt das auch eine KI, einen Zug auf einer Strecke zu bedienen, was irgendwie gefühlt einfacher ist, als ein Auto auf einer Strecke zu bedienen, weil der Zug kann nicht irgendwie recht schnell rechts ranfahren. Und auch in anderen Themen, also ich glaube, da begreifen wir noch gar nicht so richtig, bei was für eine Revolution wir jetzt gerade sind oder und wo wir halt mittendrin sind.
Versuch's mal zu beschreiben. Also die Tools, ne? ChatGPT, juhu, wir haben und klar, SEO-optimierte Texte hilft, ne? Weil es hat nie jemand Bock gehabt, SEO-optimierte Texte irgendwie oder Texte SEO zu optimieren, machen wir es so rum. Aber wenn du es aus einer Meta-Ebene mal betrachtest, also diesen World Changer.
Ich glaube, die Daten, die einfach jetzt schon zur Verfügung sind und die Daten, die eine KI einfach ganz, ganz anders dann irgendwann mal zusammensammeln und interpretieren kann, ich glaube, das wird einfach eben dieser World Changer sein. Ich sehe es jetzt bei einem anderen Startup, wo ich mit investiert bin, wo wir so eine Art Fitness-Tracker aber für Babys bauen. Und da eine KI dahinter, die eventuell dann irgendwann Krankheitsbilder erkennen kann und Vorhersagen machen kann über Pandemic Tracking, also die dir sagen kann, hey, in diesem Kindergarten wird irgendwann das und das ausbrechen oder da bricht jetzt gerade das und das aus. Ich glaube, das sind einfach Impacts, die wir uns jetzt noch nicht so richtig vorstellen können, aber was in 10 Jahren einfach gang und gäbe sein wird. Und ich glaube, das ist nur ein Bereich von extrem vielen. Sei es jetzt mein Kühlschrank, der mir irgendwann automatisch halt mein Essen bestellen wird. Die Frage ist nur dann, also wie regulieren wir diese Themen? Und wir hatten das Thema vor, ich glaube, 10 Jahren mit einer Kriterio, mit dem Thema Retargeting und Behavioral Change schon mal. Also wo ist die Grenze zu optimierten Empfehlungen und wo fängt diese KI dann an, unser Behavior, unsere Auffassung zu ändern und zu steuern. Ne? Ich meine, wir sehen es jetzt mit der Krise in der Ukraine oder insgesamt in der Welt mit den News, was da schon gesteuert wird, was man auch nicht immer glauben kann, glauben soll und wo halt schon sehr, sehr viel davon auch mit eingesetzt wird. Und ich glaube, das ist auch da was wir noch gar nicht so richtig begreifen, sondern halt einfach schauen müssen, dass wir uns nicht verrennen.
Darf ich dich noch mit einem anderen Statement und auch einem Fallbeispiel noch mal kurz konfrontieren? Ich war letzte Woche bei einem Vortrag von Amy Webb und ich war 23 auf einem Vortrag und da hatte sie die ChatGPT oder KI optimiert, hat sie gefragt, zeig mir mal Bilder von einem CEO für Hygieneartikel für Frauen. Kommen die vier White Guys, 23. 24 fragt sie es wieder. Und es kommen wieder vier White Guys, nur mit Bart diesmal. Wir würden von der Logik sagen, es müsste eher ein weiblicher CEO sein. Und sie sagt, das ist etwas, wo wir Acht drauf geben müssen. Der Datenschatz, aus dem die Large Language Modelle sich speisen, ist endlich. Und die konnten sich jetzt in den letzten, seit 2015, natürlich aus einem immensen Schatz letztendlich, konnten die sich speisen, weil wir haben seit 2001 und Dinge da reingespielt. Aber der Mensch oder wir kommen gar nicht mehr hinterher, genug Daten irgendwie reinzubauen. Und sie sagt, es gibt eine Evolution von Large Language Modellen hin zu den Large Action Modellen und dann nachher auch zu diesen Organic Themen, wo sie sagt, es wird dann eben, das wird halt die Katzentür wird über KI gesteuert und es wird viel Blödsinn auch kommen. Aber das hat für mich so den Impact, dass ich sage, es wird gar nicht, also es wird sich was ändern, sicherlich, aber diese Geschwindigkeit scheinbar ist eben durch diese Datenmengen auch begrenzt, Also aus dem letztendlich die Modelle letztendlich sich speisen, Wie stehst du zu der Aussage? Oder was machst du? Was würdest du damit jetzt, wie würdest du das interpretieren?
Ich glaube nicht, dass ich da zustimmen würde, weil ich glaube, dass die Daten, also dass wir überhaupt nicht wissen, wie viele Datenpunkte das eigentlich schon sind, die da gesammelt werden. Also wenn so ein Tesla pro Tag irgendwie, 5 Gigabyte an Daten schon hochlädt und das eigentlich über die letzten 10 Jahre schon machen kann, diese enorme Menge, die da an Daten stehen, ich glaube, das ist schon brutal viel. Das heißt, ich glaube nicht, dass das irgendwie eingebremst wird. Es kann sein, dass dieser Datenschatz halt, wie du sagst, von 2001 und wenn das immer die Old White Dudes sind, die dort als CEOs mit drin sind, dass dieser Datenschatz biased ist. Ich glaube, das kann noch ein Problem sein. Auch da ist die Frage, okay, wie trainieren wir das auf die aktuelle Zeit, dass sich diese KI eben auf den Wandel auch stützt. Aber eigentlich, wenn es eine KI ist, dann wird sie diesen Wandel auch dann mit den Daten, die gefüttert werden, auch dann erkennen. Aber ja, also es ist auch für mich ein spannendes Thema und eine spannende Frage, die ich zu 100% auch nicht beantworten kann. Ja.
Mega, wir sind schon weit über eine Stunde. Das hat mir mega Spaß gemacht. Robert, vielen Dank, coole Insights. Ja, auch wie du drauf schaust, Investment, cool beschlagen, Marketing. Wir haben viel gestreift. Victoria Berlin, ich sag's nochmal. Ja? Daumen drücken. Hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Und ich habe das sehr genossen, das Gespräch. Vielen Dank.
Super, ich danke dir.
Come on.